Ok, donc nous allons reprendre cette journée. Cette deuxième partie d'après-midi sera consacrée, donc, comme je disais tout à l'heure, au théâtre et au cinéma. Et donc nous accueillons dans un premier temps Kerstin Hausbey, qui est maître de conférence à Paris 3, ça vous étonnera, et qui a fait donc, qui est donc une spécialiste de théâtre, qui a fait aussi des études théâtrales. Elle a consacré sa thèse au théâtre de Thomas Bernhard et Tchekhov et a publié plusieurs articles sur le théâtre, en particulier sur la dramaturgie du théâtre moderne et contemporain. Et elle va nous parler aujourd'hui donc du paysage théâtral à Berlin, Est et Ouest. Voilà.
Vielen Dank. Theaterlandschaft in einer doppelten Stadt lautet der Titel meines heutigen Beitrags. Es ist ein weites Feld, kommt Ihre Lotre, zumal die Periode, ich denke, das haben Sie im ersten Teil des Nachmittags schon zum Thema gemacht, die Sache recht schwierig macht, da sie sehr viel abdeckt, gleichzeitig aber nicht nach 45 oder 48 oder 49 einsetzt. Ich habe versucht, mich da durch diesen Dschungel etwas durchzuarbeiten und bitte also von vornherein um Entschuldigung, dass das Ganze natürlich nur sehr partiell dem Anspruch gerecht werden kann, den ein solches Thema haben kann. Ich möchte Sie zu einem mathematischen Spiel einladen. Dass die Mathematik eine relative Kunst ist, die von dem abhängt, der sie praktiziert, ist meiner Generation in der Bundesrepublik von Pippi Langstrumpf beigebracht worden. 2 mal 3 macht 6, witte, witte, wer will's von mir lernen? Ich mach mir die Welt, witte, witte, wie sie mir gefällt, heißt es dort. Eine antiautoritäre, ja anarchische Mathematik, die Gleichaltrigen in der DDR sozialisierten, freilich nicht vermittelt wurde. Ich zitiere jetzt Frank Castorf, es wird hier dröhnend, knarrend, quietschend zusammengeschraubt, was gar nicht zusammenpasst, bemerkte Frank Castorf dann auch zu Beginn der 90er Jahre mit Bezug auf Berlin, das ihm wie ein Fragment deutscher Geschichte erschien. Eine geteilte Stadt sollte wieder zu einer ganzen Stadt gemacht werden, 1/2 + 1/2 = 1. Nur dass die Hälften nicht mehr so nahtlos zusammengehen wollten. Für das Theater war das einerseits leichter als für den Rest der Gesellschaft. Der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, also der Vereinigung der Theaterleiter in der Bundesrepublik, erklärte diesbezüglich 1990 anlässlich der Vereinigung des 1990 in der DDR entstandenen Bühnenbundes, der also den Übergang schaffen sollte für die Vereinigung der Theater, mit dem Deutschen Bühnenverein, also der Präsident des Bühnenvereins hier, wir, gemeint sind die Theaterleute, waren die einzigen, deren Taue nicht völlig gekappt und deren Wurzeln nicht radikal zerschnitten waren. Auch wenn diese Einschätzung sicher dem Gebot der Stunde gehorchte, hatte es in der Tat in den Bühnenkünsten reale, wenn auch zahlreichen Belastungen ausgesetzte Ost-West-Beziehungen während der ganzen Zeit der deutschen Teilung gegeben. Neben politischen Entscheidungen, auf die wir nachher noch zurückkommen werden, denke ich, wie Gastspiel- und Gastinszenierungspolitik ergaben diese Kontakte sich vor allem aus den Lebensentscheidungen der Künstler selbst. Ein Phänomen, das ich bei der Vorbereitung des Vortrags erst entdeckt habe, ist beispielsweise, dass in den 50er Jahren es um die 1000 Pendler gab, also Künstler, die an den Bühnen Ost-Berlins beschäftigt waren und die aber in West-Berlin wohnten, und die dann 1961 mit dem Mauerbau vor die Entscheidung gestellt wurden, entweder nach Ost-Berlin zu ziehen oder nicht mehr in den Ost-Berliner Theatern zu arbeiten. Das führte zu einem großen Problem in der Bundesrepublik, da die meisten sich gegen Ost-Berlin entschieden hatten. Es gab aber auch nach 61 noch einige Privilegierte, wie den Regisseur an der Volksbühne Erich Engel, der auch danach also noch im Westen wohnen konnte und in der Tat Pendler blieb. Wir werden auf diesen Aspekt, also der Gemeinsamkeiten mit der Formel 1 durch 2 = 1 zurückkommen. Zuvor wollen wir uns allerdings den Rahmenbedingungen zuwenden. Institutionell gesehen war in der geteilten Stadt nämlich wirklich eine doppelte Theaterlandschaft entstanden. Wir wollen diesen Aspekt unter der Formel 1 durch 2 = 1 + 1 fassen. Durch die Implosion der DDR und die angespannte Finanzlage der Nachwendezeit wurde diese Entwicklung dann wieder rückgängig gemacht. Die neue Formel nach der Wende hieß 1 plus 1 gleich 1. Beginnen wir also mit den Theaterlandschaften und Systemen. 1 durch 2 gleich 1 plus 1, geteilte Stadt ist doppeltes Theater und 1 plus 1 gleich 1, wiedervereinigte Stadt ist halb so viel Theater. Im geteilten Berlin war es zu einer Verdoppelung der Strukturen des Theaters gekommen. Es gab zwei Opernhäuser, nämlich die Staatsoper im Osten und die Deutsche Oper im Westen, die bis 1961 noch im Theater des Westens untergebracht war, bis sie dann das eigene Haus wieder zur Verfügung hatte. Es gab zwei große Staatstheater, das Deutsche Theater im Osten und die staatlichen Schauspielbühnen im Westen, denen das Schillertheater mit Schillerwerkstatt und Schlossparktheater angehörten. Es gab auch zwei Volksbühnen, die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz im Osten und die Freie Volksbühne im Westen, zunächst noch im gemieteten Theater am Kurfürstendamm, dann ab 1963 im eigenen Haus. Die Liste ließe sich noch mühelos und fast beliebig fortsetzen. Friedrichstadtpalast und Theater des Westens für Unterhaltungskunst, Berliner Ensemble im Osten und Schaubühne am Leniner Platz im Westen als international exponierte Bühnen. Doch da beginnt man, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Denn diese Theater im Westen waren Privattheater. Einen solchen Status hat es in der DDR gar nicht gegeben. Die festgestellte Verdoppelung liegt in der Natur der Sache selbst. Theater ist eine öffentliche Kunst, eine Kunst, die mit der Polis in Griechenland entstand und in diesem weiten Sinne eine politische Kunst ist. Eine Kunst also, die zu dem Bereich gehört, den Jacques Rancière konzeptuell als Le Politique von der partei- und tagespolitischen Sphäre La Politique trennt. Eine gesellschaftliche Kunst, die die verschiedensten politischen Systeme sich zunutze gemacht und auch gefürchtet haben und die so letztlich auf der Schwelle zwischen Le und La Politique angesiedelt ist. Repräsentation, Bildungsinstitution und kritisches Potenzial zugleich. Im Kalten Krieg ein Medium von entscheidender Bedeutung und Brisanz. Der Suche nach Repräsentation und der festen Verankerung des Theaters im Bildungskonzept beider deutscher Staaten verdankt sich die Doppelung. Dabei konnten beide halben Städte auf gewachsene Strukturen und bestehende Häuser zurückgreifen. Vor 1933 war Berlin eine Theatermetropole gewesen, was es nach der Wende wieder werden konnte. Aufgrund der geschichtlichen Entwicklung gab und gibt es in Deutschland die größte Theaterdichte der Welt, ein Status, den zwischenzeitlich die Bühnenrepublik DDR innehatte. Gewachsen ist diese Struktur aus der Kleinstaaterei, in der jede Residenzstadt ihr Hoftheater besaß, das dann zum Staats-, Landes- oder Stadttheater umfunktioniert werden konnte. In der Weimarer Republik war auf dieser Grundlage das Stadttheatersystem begründet worden. Gleichzeitig war im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert vor allem in den Großstadtmetropolen ein dichtes Netz an bürgerlichen Privattheatern entstanden. Die Stadt Berlin brüstet sich heute damit, 140 Theater auf ihrem Boden zu versammeln. Im geteilten Berlin lagen die öffentlichen Theater, also die ehemals königlich-preußischen Theaterhäuser im Stadtteil Mitte. Sie konnten nach ihrer Eingliederung ins NS-Deutschland nach dem Krieg nahtlos zu Staatstheatern der DDR werden. In West-Berlin griff man zur Gründung der Staatstheater auf ehemals private Theater zurück, das Schillertheater in Charlottenburg und die Deutsche Oper, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Bürgeroper gegründet worden war. In der angespannten Finanzlage der Nachwendezeit wurde diese Entwicklung der Doppelung dann, wie gesagt, wieder rückgängig gemacht. Ein schmerzhafter Prozess, dem 1991 die Freie Volksbühne zum Opfer fiel, also im Westen. 1993 dann die staatlichen Schauspielbühnen Berlin, auch im Westen, sprich das Schillertheater mit Schillerwerkstatt und Schlossparktheater. Das ehemalige DDR-Staatstheater Berliner Ensemble wurde in ein privatrechtliches Unternehmen umgewandelt, dem nun ein Direktorium vorstand, neben Heiner Müller, Peter Zadek, Peter Palitsch, Fritz Marquardt, auch Matthias Langhoff angehörten. Eine Mischung aus Zurückgekehrten und Dagebliebenen aus DDR-Zeiten. Schon im Oktober 1993 blieb Müller dann allerdings alleiniger Direktor. Diese Entscheidung gegen die Westtheater, also die Schließung der Westtheater, kann verschieden begründet werden. Einerseits ergibt sie sich recht logisch aus dem historischen Status der Häuser vor der Teilung. Andererseits spielte der im Einigungsvertrag festgelegte Substanzschutz für die DDR-Theater sicher auch eine Rolle. Insgesamt lässt sich aber auch ein Ost-West-Gefälle in der Bedeutung der Häuser feststellen, das sich aus dem Status der Stadthälften im jeweiligen Staat ergab. Während Ost-Berlin als Hauptstadt zur Theatermetropole der DDR wurde, herrschte in der Bundesrepublik eine dezentrale Struktur, in der das Schiller-Theater und die Freie Volksbühne neben den Münchner Kammerspielen oder dem Thalia-Theater in Hamburg nur eine untergeordnete Rolle spielten. West-Berlin konnte sich zunächst als Theaterstadt kaum neben den alten und neuen Zentren wie München, Hamburg, Düsseldorf, Bochum, Stuttgart, Frankfurt oder auch Darmstadt behaupten. Der Westberliner Senat betrieb deshalb eine voluntaristische Politik, die 1965 in der Gründung des Berliner Theatertreffens und vor allem 1970 mit der Anwerbung von Peter Stein an die Schaubühne, damals noch am Hallischen Ufer, ihre Höhepunkte erreichte. Peter Stein und sein Ensemble erlangten sehr schnell internationales Renommee und zogen die Aufmerksamkeit auf West-Berlin. Wenn Kastorf in den 90er Jahren eine Entwertung von allem, was in der DDR bestand, mit dem bloßen Argument, dass es zur DDR gehörte, diagnostizierte, so traf das auf die Theaterlandschaft also zumindest nicht zu. Der Osten und der Westen der Stadt waren während der Teilung auch in zwei verschiedene Theatersysteme eingegliedert gewesen, in denen die Intendanten, Regisseure und Schauspieler sehr verschiedene Arbeitsbedingungen hatten. In beiden Staaten war das Theater dezentral organisiert, hing also von lokalen oder regionalen politischen Instanzen ab. Diese spielten aber natürlich nicht dieselbe Rolle. Das Theatersystem der DDR wurde nach der Wende in das Theatersystem der Bundesrepublik überführt. Ein beängstigender Prozess für die Bühnenkünstler der ehemaligen DDR, die nun den arbeits- und tarifrechtlichen Verhältnissen der Bundesrepublik unterstellt wurden und damit ihre seit 1978 unbefristeten Arbeitsverträge verloren, die sie praktisch nicht kündbar gemacht hatten. Wie funktionieren also beide Theatersysteme? In der Bundesrepublik wurden und werden Tarifverträge zwischen der Vertretung der Theaterleitungen, also dem Deutschen Theaterbund, und der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger ausgehandelt. Neben den öffentlichen Theatern gibt es Privattheater, die die gleichen Tarifverträge verwenden. Zudem gibt es vor allem seit den 60er Jahren eine umfangreiche freie Theaterszene. Dazu gehört in Berlin die Schaubühne, die 1962 zunächst am Hallischen Ufer gegründet worden war, und zwar von ehemaligen Studenten der Freien Universität. Diese besaß seit dem Engagement von Peter Stein und seinem Ensemble eine Subvention von 1,6 Millionen D-Mark und bekam 1982 eine größere Spielstätte, die aktuelle am Leniner Platz. Die Schaubühne erhielt dadurch nach und nach einen Status, der sich letztlich nicht sehr von einem Staatstheater unterscheidet. Das Haus am Hallischen Ufer blieb allerdings in den Händen der freien Theaterszene. Es wurde zunächst zur Spielstätte der Theatermanufaktur, einer 1970 gegründeten Gruppe, und wurde dann 1992 zur zentralen Spielstätte der Freien Gruppen Berlins. In der freien Theaterszene kam es auch zu einer publikumsorientierten Ausdifferenzierung. Das von Volker Ludwig 1966 als Kindertheater gegründete Gripstheater spielt bis heute eine bedeutende Rolle in der Theaterlandschaft Berlins. Der Intendant hat seit 1949 eine zentrale Position im Theatersystem der Bundesrepublik. Er hat das alleinige Recht zu engagieren und den Spielplan zu gestalten. Er ist dementsprechend souverän gegenüber der Politik, die als Theaterträger eine vor allem finanzielle Rolle spielt. Besitzt aber in der inneren Hierarchie der Theater eine fast unbeschränkte Herrschaft, die in der Bundesrepublik im Zuge der 68er-Revolution zeitweise in Frage gestellt worden ist. In diesem Zusammenhang kam es zu Experimenten einer kollektiven, basisdemokratischen Verwaltung der Theater, die vor allem an der Schaubühne in Berlin einen relativ großen und auch spektakulären Erfolg hatte, auch wenn im Nachhinein gesagt werden muss, dass Peter Stein als Persönlichkeit trotz allem eine zentrale Rolle spielte. Die westlichen Alliierten, die Bundesrepublik und auch die Stadt Berlin betrieben keine Politik, um die exilierten Bühnenkünstler zurückzuholen. Die Intendanten der 50er Jahre wurden aus den Theaterschaffenden der NS-Zeit rekrutiert. Diese waren meistens aber nicht vorher Intendanten gewesen oder wurden zumindest nicht an den gleichen Theatern eingesetzt, in denen sie während der NS-Zeit gearbeitet hatten. Das führte zu einer großen Abwanderung von sehr prominenten Bühnenkünstlern aus Berlin in die anderen Städte, was dann auch gleichzeitig zu einer Aufwertung dieser Städte führte, in die die führenden Theaterpersönlichkeiten gingen. Die persönliche Kontinuität wirkte sich aber natürlich in der Spielplangestaltung aus, aber auch auf den Regiestil selbst, der noch stark von der NS-Ästhetik geprägt blieb. Was meine ich mit der Spielplangestaltung? Das heißt, dass es zunächst zu einer völligen Apolitisierung der Spielplangestaltung führt. Man zieht sich also auf die Klassiker zurück und auf geistige Werte. Gleichzeitig werden von den Alliierten bestimmte Stücke in die Spielpläne gedrängt, von den Amerikanern, aber auch von den Franzosen. Das heißt also, dass beispielsweise das existenzialistische und absurde Theater dann eine große Rolle spielen wird. Ein Anknüpfen an die politisch orientierte Modernität der Weimarer Republik war dadurch unmöglich. Es gab auf der einen Seite Vertreter der Werktreue, vor allem Gründgens, auf der anderen Seite ein Modernitätskonzept, das mit Mitteln der Abstraktion und der Enthistorisierung die Grundfragen der Existenz zu erschließen versuchte. Im Berliner Theater am Kurfürstendamm stand Fritz Schuh für ein für die 50er Jahre typisches Konzept des Theaters als geistiger Raum, ein Raum also, in dem Fragen der menschlichen Existenz jenseits von Geschichte und Politik verhandelt werden können. Die Rückkehrer hatten es dementsprechend schwer in der Bundesrepublik und auch in West-Berlin. Fritz Kortner, der aus dem Exil zurückgekehrt war, lehnte sich als Regisseur, der er nun wurde, gegen den von ihm sogenannten Reichskanzlei-Stil auf. Er hatte 1950 mit seinem Don Carlos dann einen großen Theaterskandal ausgelöst. Er hatte nämlich den Don Carlos als unheldischen Verlierer gegen das System interpretiert. Deshalb zerschlug sich auch sofort die Möglichkeit für ihn, in Berlin die Intendanz des Schiller-Theaters zu übernehmen, also das Theater, was dann das Staatstheater werden sollte. Er pendelte ohne eigenes Theater zwischen Berlin und München. Auch Erwin Piscator, anderer Vertreter der sehr prominenter Vertreter des Theaters der Weimarer Republik, schaffte es zunächst nicht, wieder Fuß zu fassen. Den USA zu kommunistisch, der UdSSR zu trotzkistisch, der DDR zu avantgardistisch, der Bundesrepublik zu politisch, saß er zwischen allen Stühlen. Er arbeitete zunächst 10 Jahre als Gastregisseur an westdeutschen Bühnen und musste dabei viele Kompromisse eingehen. Er versuchte in dieser Zeit Schiller wieder von der nationalen Überhöhung zu befreien und als Revolutionär des 18. Jahrhunderts sichtbar zu machen, wobei er allerdings nicht mehr mit einer direkten Aktualisierung wie in den 20er Jahren arbeitete, sondern diesmal aus den Stücken selbst, auch durch Hervorhebung bestimmter Textstellen, die Stücke selbst sprechen zu lassen. Mit Stücken wie Gas von Kaiser nahm er dann vorsichtig Stellung zu tagespolitischen Themen wie dem der atomaren Bewaffnung der Bundesrepublik. Seine Hoffnung auf eine parteipolitische Anbindung an die SPD zerschlug sich 1958 an der gleichen Frage, nachdem er für den SPD-Parteitag, den Stuttgarter SPD-Parteitag dann, das Stück Göttinger Kantate von Weißenborn aufgeführt hatte. Als er 1962 die Intendanz der Freien Volksbühne in Berlin übertragen bekam, positionierte er das Haus in der Eröffnungsrede der neuen Spielstätte jenseits der Parteipolitik. Es ging nun darum, jenseits des Kalten Krieges allerdings auch in gewisser Weise, es ging nun darum, ein Forum für die Befragung der Gesellschaft zu schaffen. Politisches Theater als moralische Anstalt, das sich allerdings den Themen der Zeit zuwenden sollte, also das heißt der NS-Vergangenheit, der Verantwortung der Wissenschaftler vor allem, und damit also heiß diskutierte politische Themen aufgriff, allerdings nicht die direkt mit dem Kalten Krieg zusammenhingen. Modernes Denktheater. Trotzdem war diese Nominierung der Ausgangspunkt für eine Politisierung des Theaters, und zwar nicht nur in Berlin. Piscator setzte dabei vor allem auf die neue Autorengeneration. Hochhuth, Kippert und Weiß brachte er als erster zur Aufführung, und er brachte sie auch in sehr viele Theater, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in der ganzen Welt, dadurch, dass er sie aus der Taufe hob. Er wurde so zum Geburtshelfer des neuen Dokumentartheaters, wobei er allerdings auch diese Autoren im Sinne des Kalten Krieges entschärfte, was also eigentlich fast widersprüchlich ist bei einem Regisseur wie Kippert und Piscator und mit Sicherheit also zeigt, welches Klima in dieser Zeit noch herrschte, dass es also unmöglich eigentlich war, das anders zu machen. Im antikommunistischen Klima der Bundesrepublik, das sich auch in mehrmaligen Brecht-Boykotten auswirkt, war das sicherlich ein notwendiger Kompromiss. Brecht, der ja in der DDR einen schweren Stand hatte, wurde in der Bundesrepublik immer dann boykottiert, wenn die DDR im Sinne der Bundesrepublik übergriffig wurde. Das war vor allem dann auch nach dem Bau der Mauer der Fall, wo die Springerpresse zum Brecht-Boykott aufgerufen hatte, was dann von Politikern auch aufgenommen wurde. Gerade Westberliner Politiker haben immer wieder versucht, Gastspiele des Berliner Ensembles zu unterbinden, und zwar nicht nur in Berlin, sondern auch anderswo. Und andere Ostberliner Bühnen auch nicht in der DDR, in der Bundesrepublik auftreten zu lassen. Die Intendanten wehrten sich gegen solche politischen Übergriffe, waren aber gleichzeitig trotz allem zum Teil gezwungen, darauf einzugehen. So war es also Barlock beispielsweise, dem Intendanten der staatlichen Schauspielbühnen, der auch diesen Protestbrief unterschrieben hatte gegen den Brecht-Boykott. Erhielt er es trotzdem für notwendig, eine Brecht-Premiere abzusagen. Auch spätere Theaterskandale der Bundesrepublik, die mit einer starken Politisierung der Intendanten zu tun hatten, führten zu Entlassungen. So musste Peter Stein 1969 aus München gehen, nachdem er die Parteilichkeit des Vietnamdiskurses von Peter Weiß so weit treiben wollte, eine Sammelaktion im Publikum für die Bewaffnung des Vietcong zu starten. Er hatte dann zunächst versucht, nach Zürich zu gehen, das hat sich aber auch zerschlagen, und deswegen kam er dann nach West-Berlin an die Schaubühne. Die Freie Volksbühne selbst wurde dann in die Politisierung der End-60er Jahre hineingerissen. Unter der Intendanz von Uzerath unterbrachen die Schauspieler eine Horvath-Inszenierung, um einen Resolutionsentwurf gegen die Notstandsgesetze zu verlesen und zu diskutieren. In der Spielzeit 1969-70 entstand dann erstmals ein eigenes Ensemble an der Freien Volksbühne, das mit der Einführung gleicher Gagen für alle und einer kollektiven Leitung Akzente setzte, die dann an der Schaubühne weitergeführt wurden, mit mehr Erfolg. Die Freie Volksbühne hatte sich so vom Politischen zur Politik entwickelt, von Le Politik zu La Politik, die dann allerdings in einer Politisierung der Gesellschaft münden sollte. Also letztlich wieder zu Le Politik zurückführen sollte. Für kurze Zeit kommt es zu der Forderung der Aufhebung zwischen Kunst und Leben, gerade in Berlin, einer Konzeption der Kultur für alle, in der Autorschaft und Werkcharakter in Frage gestellt werden. In diesem Zusammenhang kommt es dann in der gesamten Bundesrepublik, ich habe die Zahlen für Berlin leider nicht gefunden, zu der Gründung von 400 freien Theatergruppen innerhalb von wenigen Jahren und zur Bespielung alternativer Spielstätten, was natürlich auch in anderen Ländern, also in Frankreich beispielsweise, zu beobachten ist. Gestützt durch das Berliner Theatertreffen wird dann allerdings mit dem Regietheater ein neues Konzept von Autorschaft geschaffen, das sich diesmal auf den Regisseur bezieht, der durch einen Dramaturgen in seiner Arbeit maßgeblich unterstützt wird. Ich muss abkürzen, merke ich. Peter Stein hat dann auch diese Wende in gewisser Weise eingeführt, denn er nach diesem großen politischen Skandal erwartete natürlich jeder, dass er jetzt auch in Berlin sehr politisches Theater machen würde. Das hat er dann nicht getan. Und er hat sich also schließlich bis 1985, das Jahr, in dem Jahr, wo er sich aus der Volksbühne verabschiedet, aus der Schaubühne verabschiedet hat, dann letztlich wieder hin zum Text entwickelt, was große Irritation auch ausgelöst hat. Eine Verständigung über gesellschaftliche Grundwerte fand dann im Theater, im Westberliner Theater und im Theater der Bundesrepublik auch eigentlich nicht mehr statt. So stellt Manfred Braunig dann auch rückblickend fest, dass das historisch wichtigste Ereignis der deutschen Nachkriegsgeschichte, die Teilung der Nation, an den bundesdeutschen Bühnen beinahe spurlos vorübergegangen ist. Für die Ostberliner Staatstheater als Hauptstadttheater war ab 1954 direkt das Kulturministerium unter Becher zuständig. Daneben oder eigentlich darüber allerdings auch seit 1958 die Kommission für Fragen der Kultur beim Politbüro der SED unter der Leitung von Alfred Kurella. Ich denke, dass das schon angesprochen worden ist. Neben dem bekannten Kahlschlag-Plenum befassten sich auch die Tagungen des Zentralkomitees der SED mit Theater. Es wurde dort über Stücke und Inszenierungsverbote befunden, aber auch Personalpolitik betrieben. 1963 wurde hier beispielsweise die als Rücktritt verschleierte Absetzung von Wolfgang Langhoff als Intendant des Deutschen Theaters beschlossen, nachdem er ein unliebsames Stück von Hax auf die Bühne gestellt hatte. Im Osten bestand insofern eine direkte Abhängigkeit der Theater von der Politik. Spielpläne mussten überprüft und bestätigt werden, Programmhefte wurden kontrolliert, berufliche Belange wie die Künstlervermittlung und die sogenannte Kaderbildung an den Theatern wurde vom Staat direkt beeinflusst. Die Tarife wurden gesetzlich festgelegt und ab 1978, wie wir gehört haben, erhielten die Bühnenkünstler der DDR einen Status, der sie fast unkündbar machte, was dann auch der künstlerischen Qualität, so meinen manche, Abbruch getan hat, dadurch, dass also die Strukturen sich dadurch zu stark verfestigten und ein Personalwechsel überhaupt nicht mehr vorgesehen war. Die politischen Übergriffe auf den Theaterbereich waren also bekanntlich stark. Inhaltlich und ästhetisch war der Rahmen der sozialistische Realismus. Das hieß eine ideologische Normierung der Spielpläne durch Festlegung auf positive Helden des sozialistischen Aufbaus und umfasste auch eine ästhetische Normierung im Sinne einer Inszenierungs- und Schauspielertradition des einfühlenden Spiels, wie sie von Stanislavski begründet worden war. Festgelegt wurde auch die Orientierung am Vorbildcharakter des bürgerlich-humanistischen Kulturerbes und zum Teil der bürgerlichen Freiheitsbewegung des 19. Jahrhunderts. Ausgeklammert war also die Romantik und bestimmte Aspekte von Büchner, die man nicht so gerne sah. Alles andere, vor allem die avantgardistischen Ansätze der Weimarer Republik, die also auch schon in der Bundesrepublik durchgefallen waren, wurden hier nun als Formalismus zurückgewiesen. Und es setzte sich so die Frontstellung der 30er Jahre, also die ideologische Frontstellung der 30er Jahre, ungebrochen fort in der DDR. Auch die Zuschauerorganisationen wurden nun ins System überführt. 1953 wurde der Zuschauerverein Volksbühne in den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund eingebunden. Aus einer Einzelmitgliedschaft wurde so ein Betriebsanrecht, was dazu führte, dass bis zu 20% der Plätze bei ausverkauften Vorstellungen leer blieben. Die sowjetische Besatzungszone wurde dennoch, also wir sind jetzt noch in der Zeit vor der DDR, das zieht sich aber bis in die DDR, zum Sammelbecken für linksbürgerliche und sozialistische Kreise, die die Ideen der Volksfront aus den 30er Jahren wieder aktivieren wollten. Schon 1947 erfolgte allerdings eine Umorientierung der Spielpläne, die sich zunächst noch auf eine antifaschistische demokratische Neuorientierung konzentriert hatten, hin zu einer klaren Propagandalinie im Kalten Krieg. Viele Bühnenkünstler und Autoren waren in der Anfangszeit der DDR trotzdem aus dem Westen, oft aus dem Exil, aber auch also nicht nur, nach Ostberlin gegangen oder zurückgekehrt. Neben Brecht und Helene Weigel, die ein wichtiger Anziehungspunkt für viele andere wurden und die in Ostberlin 1949 das Berliner Ensemble gründen konnten, traf das beispielsweise auch auf den Intendanten des Deutschen Theaters, den Schweizer Wolfgang Langhoff, zu, der ästhetisch zum Antipoden Brechts wurde, also der die Stanislavski-Linie vertrat. Der besondere Witz an der Sache ist, dass das Berliner Ensemble zunächst kein eigenes Haus hatte und für einige Jahre im Deutschen Theater untergebracht war, so dass die beiden also unter einem Dach ihre Konflikte austragen mussten. Ebenso traf das auf seinen Chefdramaturgen, den Theaterkritiker Herbert Ihring, zu, der bis 1944 in Wien gewesen war, aber auch auf Kippert, der 1950 aus Düsseldorf in die DDR kam, um Chefdramaturg am Deutschen Theater zu werden und dann allerdings recht bald danach schon wieder in die Bundesrepublik zurückging. Der Intendant der Volksbühne, Fritz Wisten, war vom NS-Regime verfolgt worden. Brecht folgten dann auch noch in den 50er Jahren viele. Der Autor Peter Hax kam noch 1945 Berliner Ensemble und auch Benno Besson aus der Schweiz als Regisseur, der dann in der DDR eine große Rolle spielen wollte. In Krieg ohne Schlacht, erklärt Heiner Müller, Brecht war die Legitimation, warum man für die DDR sein konnte. Das war ganz wichtig, weil Brecht da war, musste man da bleiben. Das haben nicht alle so gesehen. Es gab dann große Abwanderungswellen auch, also das mit dem Dableiben. Brecht brachte allerdings das Paradox der DDR-Kulturpolitik zum Vorschein, das dann noch lange anhalten sollte, vielleicht sogar bis zum Schluss. Die aktive Mitarbeit von überzeugten Sozialisten am Aufbau der sozialistischen Gesellschaft wurde von der Partei behindert oder direkt unterbunden, dadurch, dass natürlich keinerlei Kritik möglich war, also eine kritische Reflektierung der gesellschaftlichen Bedingungen unmöglich war. Daran scheiterten letztlich alle, auch dann noch, als Brecht schon zum Klassiker erhoben war. Müller hat das später mal so formuliert, dass er sagte, Brecht benutzen, ohne ihn zu kritisieren, ist Verrat. Diesen Verrat hatte dann die DDR versucht, auch noch zu begehen, nachdem sie ihn vorher zurückgewiesen hatte. In den 60er und 70er Jahren, also nachdem dann zuerst eine Welle von Stücken verboten worden war, auch die ersten Stücke von Heiner Müller sind ja verboten worden, der Bau dann erst 1980 beispielsweise in der DDR erst aufgeführt. Nachdem also diese Stücke, die noch dem Bitterfelder Weg zu verdanken waren von Müller und Peter Hacks, die also sich kritisch mit den Aufbaubedingungen des Sozialismus in der DDR auseinanderzusetzen, also das war gescheitert, und die Regisseure suchten dann andere Wege. Die Autoren übrigens auch. Heiner Müller zog sich dann in die Mythen zurück, um Geschichte zu thematisieren und so weiter. Die Regisseure wandten sich dann interessanterweise gerade den Autoren zu aus der eigentlich, also im weitesten Sinne klassischen Tradition, die dem Regime unliebsam waren. Also Kleist kam dann auf die Bühne, auch Stücke von Büchner, die man gegen den Strich lesen konnte. Also Léonce und Lena wurde dann fast anarchistisch aufgeführt. Lessing wurde umgedeutet, also das bürgerliche Trauerspiel zu einem System der Repression, der bürgerlichen Repression auch erklärt. Diese Arbeit wurde von Dresen, von Besson und von Lang hauptsächlich getragen. Gleichzeitig bissen sich die Regisseure am System natürlich die Zähne aus. Also das Kahlschlagplenum ist dann nur ein Aspekt. Es ist dann natürlich die Ausweisung von Biermann, die vielen den Mut genommen hatte. Heiner Müller erklärte dann, dass die Verzweiflung des Einzelnen noch eine kollektive Hoffnung darstellen könne. Aber auch er, der ab 1980 dann allerdings an der Volksbühne sogar inszenieren durfte, auch seine eigenen Stücke inszenieren durfte, hatte also die Hoffnung auf eine mögliche Veränderung in der DDR eigentlich dann wohl doch schon aufgegeben. Deshalb verlief der Weg der Künstler später in umgekehrter Richtung. Also vorher waren alle nach Ost-Berlin gekommen. Nun schubweise kamen Künstler von Ost-Berlin in die Bundesrepublik, freilich meist nicht nach West-Berlin, und wurden zum zentralen Bestandteil der westdeutschen und europäischen Theaterlandschaft und zu wesentlichen Vermittlern der Theatertheorie von Brecht, die dann gerade im Westen eine sehr große Rolle spielen sollte. Einige Namen, Peter Palitzsch, Manfred Kage und Matthias Langhoff, Benno Besson, Jürgen Gosch, Einar Schläf, Andreas Lang, auch Autoren wie Kippert und Brasch. Die DDR reagierte auf diese Entwicklungen in gewisser Weise schizophren. Sie erlaubte nämlich nun vermehrt ab den 80er Jahren vor allem, aber auch schon Ende der 70er Jahre, Ostregisseuren im Westen zu inszenieren. Also und zwar auch ohne, dass sie unbedingt dann wirklich gezwungen wurden, die DDR zu verlassen. Also die konnten wirklich in beiden Staaten inszenieren. Und die Hoffnung, die da wohl dahinter stand, war, dass sie dann in der Tat vielleicht im Westen bleiben sollten und das DDR-Theater also verlassen. Das hat dann also vielfach auch natürlich funktioniert. In der DDR selbst erlangte das Theater in den 80er Jahren allerdings dann doch den Status eines Medienersatzes in gewisser Weise. Es entwickelte in Stücken und Inszenierungen Formen der subtil verbergenden politischen Kommunikation, die noch heute sehr bewundert wird auch. 1988 kam dann das paradigmatische Stück von Volker Braun auf die Bühne, die Übergangsgesellschaft. Das Stück machte also zum Thema, die Übergangsgesellschaft, das ist ein Honecker-Zitat, und wurde nun also dahingehend gedeutet, dass also diese Übergangsgesellschaft aus dem Übergang nie rausgekommen ist, also dass die Hoffnungen sich endgültig an der Realisierung, wie sie in der DDR stattgefunden hatte, zerschlagen hatten. Insofern, zurückkommend auf das, was wir vorhin gesagt hatten, und ich kann dem vielleicht hinzufügen, dass dann also Anfang der 90er Jahre, wir haben gehört, Heiner Müller ist dann an der Volksbühne, Einar Schläf wird unter seiner Intendanz dort Wessis in Weimar aufführen, ein erstes Stück, was sich mit der Wiedervereinigung befasst. An der Volksbühne ist dann am Berliner Ensemble, Entschuldigung, an der Volksbühne ist dann Castorf. Castorf wird dort eine ganze Generation von jungen Regisseuren versammeln, also Kriegenburg, Schlingensief, die ganze Generation, die dann das Theater in den 90er Jahren maßgeblich bestimmen wird. In gewisser Weise kann man auch sagen, also dass diese Übergänge, ich habe vorhin zitiert, wie viele dann wieder nach Westberlin zurückkamen, die vorher also in die Bundesrepublik abgewandert waren. In gewisser Weise kann man also sagen, dass im Theater relativ konfliktlos, wenn man mal von den Häuserschließungen absieht, zwei Theaterlandschaften dann doch wieder zusammenwachsen konnten. Was allerdings wirklich von der DDR vom DDR-Theater selbst übrig geblieben ist, das kann man sich fragen. Viele Regisseure haben und Autoren auch haben wahrscheinlich sehr darunter gelitten, dass sie in gewisser Weise nicht mehr die Bedingungen des DDR-Theaters hatten, die natürlich für das Theater auch wie jede Diktatur interessante Bedingungen geschaffen hatten, gerade im Dialog mit dem Publikum. Das Publikum hat heute einen ganz anderen Zugang zum Theater und Manfred Brauneck, der eine große Theatergeschichte geschrieben hat, ist der Ansicht, dass eigentlich das Theater inzwischen ja geschichtlich bedeutungslos geworden ist und sich in eine reine Künstlerecke zurückgezogen hat. Und das sind vielleicht Dinge, über die wir diskutieren können. Vielen Dank.
Okay, vielen Dank, Kerstin, für diesen Überblick. Wir können jetzt die Diskussion auf Deutsch oder auf Französisch führen, also wie Sie wollen, wie die Fragen so kommen. Gibt es dann schon erste Fragen? Niemand traut sich. Armin?
Ja. Ja, gibt es zwischen den Ostberliner und den Westberliner Theaterschaffenden Austausch, kommunikative Gelegenheiten über Inszenierungen zu sprechen? Sieht man sich von Westberliner Seite aus die Ostberliner Produktionen an? Wird das besprochen in den Tageszeitungen? Kannst du da vielleicht etwas zu sagen?
Also es wird in der Tat, das Ostberliner Theater ist also sehr, wird stark beobachtet von der Bundesrepublik. Es wird auch in der Presse besprochen, auch in der spezialisierten Presse, also im Theater heute beispielsweise. Ostberliner und überhaupt Ostinszenierungen wurden auch immer wieder zu den Berliner Theatertreffen eingeladen. Ich habe vorhin nicht erklärt, was das ist. Also das ist ein von der vom Senat der Stadt Berlin ins Leben gerufenes Festival, was eine Kritikerjury versammelt. Und diese Kritikerjury sucht also jeweils die zehn besten deutschsprachigen Inszenierungen des Jahres aus, die dann also nach Berlin eingeladen werden. Und es werden also nicht nur von Anfang an nicht nur Inszenierungen der Bundesrepublik eingeladen, sondern auch Österreichs und der deutschsprachigen Schweiz, aber eben auch der DDR, die allerdings nie, also die DDR hat es immer abgelehnt, die Inszenierungen dann nach West-Berlin kommen zu lassen. Das heißt also, dieser Austausch konnte nicht stattfinden. Gleichzeitig war aber eine starke Wahrnehmung da. Und dann natürlich auch, also relativ früh über Gastspieler, also das Berliner Ensemble ist natürlich noch in den 50er Jahren auf Gastspiele gegangen und wurde dann ja auch weltberühmt, was auch für die DDR zum Problem wurde, weil man Brecht dann immer weniger unter den Teppich kehren konnte, auch in der DDR, was dann also versucht wurde, anders zu machen durch die Kanonisierung und also ihn quasi auszuhöhlen, wenn man so will. Ansonsten direkte Kontakte, ich habe das nicht verfolgen können, also ich habe keine Dokumente dazu gefunden, ob die Berliner Regisseure beispielsweise nach Osten fuhren, um sich die Inszenierungen anzugucken, und ob die das konnten, das weiß ich überhaupt nicht. Ich hatte eher den Eindruck, dass, also manchmal scheinen sich bestimmte Inszenierungen direkt zu antworten in gewisser Weise, also dass die gleichen Autoren inszeniert werden auf beiden Seiten und dass da also so ein gewisser indirekter Dialog stattfindet. Ansonsten schienen mir aber die Kontakte eher dann wieder über die Bundesrepublik zu laufen. Das heißt also, dass die Ostberliner Regisseure abwanderten in die Bundesrepublik und von dort dann wieder, also dort natürlich sichtbar wurden auch für die Westberliner und gleichzeitig aber dann auch über den Umweg der Bundesrepublik wieder zurück nach Westberlin kamen, vor allem nach dem Mauerfall dann. Also dann in die Berliner Theater wieder kamen. Und natürlich aber Einfluss auch gewannen. Das heißt also, die haben das westdeutsche Theater unglaublich stark beeinflusst, diese Leute. Also das beispielsweise Karge Langhoff, aber auch Tragelehn oder solche Leute, die haben wirklich also nicht nur Brecht bekannt gemacht, sondern das waren die Theaterhypes in der Bundesrepublik. Ja? Also das heißt, das ostdeutsche Theater hatte da schon einen sehr hohen Stellenwert. Ne? Also insofern diese Castorf-Einschätzung, dass alles, was aus der DDR kam, nichts war, das kann man fürs Theater eigentlich nicht sagen.
Oui, à ce sujet, d'abord une toute petite remarque. Vous avez évidemment parlé ici de théâtre et pas d'opéra, mais quand vous avez dit qu'il y avait deux opéras à Berlin, il faut dire qu'il y en avait trois.
Oui, bien sûr.
Ne pas oublier la Komische Oper.
Die Komische Oper, die habe ich in der Tat rausgelassen. Ja, das hätte ich natürlich sagen können. Also es gab natürlich auch noch andere Musiktheater in Berlin, nicht nur die großen Opern, aber also ich habe mich jetzt beschränkt auf die Staatsopern, aber ja, die hätte ich natürlich erwähnen können. Übrigens, der Intendant der Komischen Oper gehörte auch zu denen, die noch pendeln konnten.
Parce que, enfin, c'est pas de ça que je voulais parler, mais parce que Walter Felsenstein, ce que peu d'Allemands savaient, n'a jamais été allemand, ni de l'Est, ni de l'Ouest. Donc, ce qui lui a permis, effectivement, une liberté de mouvement toute particulière. Mais juste pour revenir sur la question qui venait d'être posée, je dois dire, parce que c'est des choses que j'ai vécues personnellement, qu'il y avait énormément de contacts personnels et privés qui n'ont pas laissé de traces et qui fonctionnaient dans les deux sens à Berlin, aussi surprenant que ça puisse paraître. Il y a une époque, même dans les années 80, où il n'était pas rare de voir les mêmes personnes dans une soirée à Berlin-Est et à Berlin-Ouest le lendemain, et que par ce biais-là, évidemment, il y avait toute une série d'échanges, des conversations qui ne se bornaient pas à des échanges sur la vie quotidienne.
Dankeschön. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Sie haben ja bereits eine sehr große Materialmenge verarbeitet in einer langen Zeitspanne und für zwei Themen im Grunde, Ost- wie West-Berlin. Dennoch habe ich eine etwas gemeine Frage, die das Thema noch größer macht. Ich möchte gerne nach der Kontextualisierung der Theaterlandschaft in dieser Zeit fragen. Wie besonders, wie spezifisch sind die Kontakte und auch die Beobachtungen und die Kopierungen und vielleicht die persönliche Begegnung in der Theaterlandschaft, von der Sie einige skizziert haben. Und meine Frage rührt daher, weil ich, also man kann sich vorstellen, dass in sehr viele andere kulturelle Felder das eigentlich ähnlich gelaufen ist. Und was bringt dann der Fokus in Ihrem Thema auf Theater für das Gesamtbild. Ich selbst habe unter anderem über die deutsche Historiker, die Berliner Historiker gearbeitet, die während der Teilung in Ost- wie West-Berlin ab und an Kontakte, sich ab und an abgegrenzt haben. Das ist ein anderes Feld und mir fiel da auf, und das wäre meine Frage, dass die Beziehungen oder die Kontakte oder die Beobachtungen zwischen Ost- und West-Berlin im Verlaufe der Zeit fast geringer geworden sind, zugunsten von Kontakten zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, wo West-Berlin als Insel mehr oder weniger ins Abseits geriet. Insbesondere zum Beispiel das Kulturabkommen, das 1986 geschlossen wurde, das West-Berlin ja aussparte. Das war ein großer Nachteil für die West-Berliner Kulturschaffenden. Und überall aus der Bundesrepublik kamen Leute in die DDR, aber die Berliner wurden boykottiert. Da war die DDR relativ erfolgreich in ihrer Politik, sozusagen West-Berlin zu delegitimisieren, sozusagen. Können Sie so etwas für das Theater bestätigen?
Ja, das kann ich durchaus bestätigen. Also die Gastspielabkommen, zu denen es dann gekommen war, die haben, soweit ich das, also aus den Veröffentlichungen des Deutschen Bühnenvereins, die äußern sich da relativ viel zu, sehen konnte, also die haben da auch Dokumente zu veröffentlicht. Das betrifft in der Tat nicht die Berliner Theater, und zwar also auch die Ostberliner Theater wenig. Also das heißt, dass da wirklich Austausch zwischen anderen Städten betrieben wurde, aber Berlin quasi ausgespart wurde, ja. Das ist mir aufgefallen. Ansonsten muss ich sagen, also ich bin nicht Spezialistin dieser Frage für Berlin, und ich hatte bei meiner Vorbereitung ganz große Schwierigkeiten, das abzutrennen, also Berlin von dem Rest abzutrennen. Das ist, glaube ich, in der DDR insofern etwas leichter, als es da doch einen Zentralismus gibt und dann also das quasi als Bestrafung von bestimmten Regisseuren wie Castorf und so weiter, die aus Berlin ferngehalten wurden, betrieben wurde. Das ist natürlich in der Bundesrepublik überhaupt nicht der Fall. Da gibt es eine große Mobilität, und es gibt natürlich auch ganz große, wie ich das am Anfang gesagt habe, ganz wichtige Theaterzentren, die einfach woanders sind und die man zumindest in Interaktion mit West-Berlin sehen müsste und die zum Teil auch wichtiger sind als West-Berlin. Also von daher fand ich das ein bisschen schwierig, diese Frage allein auf Berlin zu beziehen.
Dernière question.
Ich darf mich meinem Vorredner anschließen und danken für einen spannenden Vortrag. Nicht so sehr eine Frage, als vielmehr zwei kleine Anmerkungen. Eine auf Herrn Ozar bezogen mit seiner Frage und eine auf den Vortrag. Im Zusammenhang mit dem mathematischen Beispiel, das die Einleitung darstellte, es gibt eine Imbalance sozusagen. In der Ostberliner Theaterlandschaft gibt es das Maxim Gorki Theater als ein Theater, was ausdrücklich und ausschließlich sich der Pflege der russischen des russischen Theaters widmet, von dem es sozusagen natürlich kein Gegenstück gibt auf der Westberliner Seite. Ich wüsste zumindest nicht, ob eine der anderen Besatzungsmächte jetzt in so einer Weise wie Russland oder die Sowjetunion theaterlandschaftlich vorhanden war. Auf die Frage der Wahrnehmung, da ist mir nur eins eingefallen. Es gab im RIAS eine Institution sonntagsabends, die Stimme der Kritik von Friedrich Luft, ein Theaterkritiker, der Kultstatus besaß. Und Luft war natürlich in West-Berlin, hat aber immer sehr ausdrücklich und sehr ausführlich auch das Ost-Berliner Theater mit abgedeckt. Und vielleicht ist es ja schon gemacht worden, aber es wäre sehr interessant auch zu sehen, wenn man mal sich die Mitschnitte dieser viertelstündlichen Betrachtungen anschaut, in welcher Weise die beiden Hälften der Stadt vorkommen und wie dort die Theaterlandschaft abgedeckt wird durch Luft. Vielen Dank.
Ja, wie gesagt, ist er also nicht der Einzige. Also beispielsweise im Theater heute gibt es sehr, sehr wichtige, große Besprechungen, die immer wieder stattgefunden haben. In Bezug auf das Maxim Gorki Theater, das ich in der Tat jetzt rausgelassen hatte, Kann man sagen, also dass die Westalliierten, die haben natürlich keine solche Theatergründungen vorgenommen. Das Gorki-Theater ist ja eine Theatergründung in der ehemaligen Singakademie in Berlin. Aber die Einwirkung auf die Spielpläne, die hat trotzdem recht stark stattgefunden und die hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also das heißt, amerikanische Dramatiker wurden sehr stark in die Spielpläne eingebracht. Was dann bis dahin geht, dass beispielsweise Peter Zondi in seiner Theorie des modernen Dramas plötzlich amerikanische Dramatiker bespricht, die wir heute für zweitrangig halten. Und die französischen Stücke sind natürlich auch stark in die Spielpläne eingerückt, also Ionesco, Giraudoux, Sartre auch. Was aber natürlich auch diesem Intendantentheater der 50er Jahre zunächst entgegenkam. Also das heißt, man konnte einerseits die Isolation aufheben, die ja vorher bestanden hatte, wo man ja auch Nachholbedarf hatte, und gleichzeitig das aber in einer Weise tun, dass man also die Täterschaft nicht mit zum Thema machte. Das hat ja dann wirklich erst das Dokumentartheater gebracht.
Vielen Dank, Kerstin. Und ja, donc on va repasser au français. Du coup, on va accueillir donc Diane Barbe. Donc, Diane Barbe est docteur, hein, depuis peu. Elle a consacré, donc elle a passé sa thèse en décembre, enfin elle a soutenu sa thèse plutôt à l'université de Paris 3 sous la direction de Laurent Verret en décembre dernier. Et cette thèse est consacrée à la représentation de la ville de Berlin entre 1961 et 89 dans les films de fiction. C'est sans doute la plus grande spécialiste de la représentation de Berlin au cinéma, puisqu'elle a épluché un corpus impressionnant de films avec une liste presque exhaustive, sans doute presque exhaustive, des occurrences de Berlin au cinéma. Elle a aussi publié quelques articles à ce sujet, et donc elle va nous parler donc de ce sujet aujourd'hui, et on va l'écouter.
Merci. Bonjour à tous. Alors, Berlin à l'écran, de la fin des années 50 à la chute du mur. Les angles d'approche abondent pour qui souhaite s'emparer de ce vaste sujet. Jusqu'en 89, la ville siamoise, telle que la nomme Peter Schneider dans Der Mauer Springer, a occupé les écrans, produisant un discours sur l'espace urbain, à l'est et à l'ouest, participant à la fabrication identitaire de ces deux territoires. C'est en centaines que se comptent ces productions filmées, fictions et documentaires, courts et longs métrages, vidéos, bandes d'actualité, sont autant de récits et d'images traversés d'éléments communs participant de son identité. Alors, le sujet est trop vaste pour tenter de dresser un panorama qui, le temps d'une présentation, ne serait pas indigeste. Aussi, il m'a semblé plus intéressant, dans une démarche comparatiste de cette filmographie double, d'observer ces images en ce qu'elles permettent d'enrichir une pensée de l'espace berlinois, une pensée de l'espace berlinois qui se déploie à l'écran. En d'autres termes, il s'agit de comprendre avec le cinéma la ville, pour reprendre la formule d'Antoine Gaudin, en arpentant le système spatial tel qu'il nous est donné à voir par les caméras. Alors, autour de quelques exemples qu'il n'a pas été aisé de choisir et de sélectionner, je vous propose ainsi d'entrer dans l'espace urbain berlinois tel qu'il s'offre sur les écrans, en se concentrant sur un axe d'analyse, sur une focale, c'est-à-dire en questionnant ces images cinématographiques en ce qu'elles participent tantôt d'une vitrine politique, en ce qu'elles se font tantôt l'espace d'une critique sociétale. Alors, au vu du temps imparti, ce sont essentiellement les architectures filmées qui vont être au cœur du propos, qui vont retenir notre attention, c'est-à-dire les héritages passés, les édifices récemment sortis de terre et le monument symbole d'une architecture politique de la guerre froide, le mur. Donc en somme, des lieux emblématiques anciens et modernes d'un Berlin connu et attendu qui correspond aux images, entre guillemets, des cartes postales. Alors je vous ai placé sur la diapositive la carte générale de... Attends, comment tu... Ah oui, il faut faire ça. Ouais, mais en fait, c'était mis, tu sais, en lecture automatique. C'est bon. Donc, sur la diapositive, voici la carte générale de Berlin et de ses principaux lieux filmés, qui est issue de l'analyse à peu près de 80 films de fiction, et donc qui figure les architectures emblématiques, les plus convoqués par les films, certains lieux du mouvement urbain aussi, tels que les gares ou les aéroports, et enfin quelques motifs relatifs aux murs. Alors, je me rends bien compte qu'elle est assez peu lisible en grand format comme ça, notamment la légende, mais elle permet quand même d'offrir une vision d'ensemble de ce territoire tel qu'il est filmé, en tout cas de ses architectures emblématiques. Et surtout, elle permet aussi d'observer combien ces lieux emblématiques sont circonscrits à l'est autour du quartier de Mitte, de la Museuminsel et de l'Alexanderplatz, et combien elles sont quand même plus éclatées à l'ouest, englobant le quartier autour du Tiergarten de Kreuzberg, essentiellement. Alors, cette carte, elle montre aussi, et de manière très, très forte, visuellement, en rouge, le mur. Et je vous propose d'entrer dans le propos en évoquant le motif frontalier. Donc, le 13 août 1961, scelle le passage à une autre réalité de la démarcation, pour reprendre les termes d'Hélène Miard de la Croix. Et dans l'espace urbain, la frontière se matérialise désormais dans les barbelés, puis plus tard dans le béton. Et à l'écran, l'année 1962, voit l'affrontement des deux systèmes cristallisé dans deux séries de longs métrages qui vont s'emparer du mur comme un élément essentiel du scénario et qui vont grossir le trait de chaque discours. Dans la continuité des années 50, il s'agit à l'est comme à l'ouest de remettre en question l'existence de l'autre et de faire de son Berlin la vitrine de son Allemagne. Durant cette décennie des années 50, très rapidement, de nombreux longs métrages façonnent en effet des portraits des deux secteurs de la ville dans un contexte de « guerre des images », entre guillemets. Berlin-Ouest est tantôt vanté pour ses charmes et sa modernité, tantôt incarne la ville de la guerre froide en étant un repère d'espions. Berlin-Est s'affiche comme une ville tournée vers le futur, fière des réussites de la jeune République socialiste, en opposition à un Berlin-Ouest capitaliste menaçant et décadent. Ces orientations, on va les retrouver dans ces deux séries de films, sortis pour la majorité donc en 1962, et servant un propos visant à condamner le mur ou bien à le justifier. Donc Mauer Film, film du mur à l'est, tel que Und ein lieber Auer de Frank Vogel, ou Flurtdramen à l'ouest, tel que Tunnel 28 de Robert Siodmak, participent à l'image vitrine de leur Berlin respectif, fidèle au discours dominant. Ces productions sont marquantes en ce qu'elles proposent une image de la frontière comme la cristallisation de l'affrontement des deux systèmes en usant d'un motif chargé de sens, le barbelé. Donc en ce matin du 13 août, la frontière est matérialisée par le barbelé, certes, mais aussi par les membres de la police populaire, de la National Volksarmee et des milices ouvrières faisant barrage avec leur corps. Et l'un et l'autre vont former une paire de motifs qui, selon le prisme normatif de chaque système, portent un discours d'accusation ou, à contrario, de justification du mur. Ainsi, à l'est, le barbelé, s'il est présent dans les images de la frontière du début des années 60, en tant qu'élément constitutif de celle-ci, s'efface autant que faire se peut derrière la figure du soldat ou du milicien en charge de la protéger. Et c'est en effet autour d'un milicien gardant la frontière, Uli, qu'est construit le récit du premier des Mauer films, et sans doute d'un des plus emblématiques, Und dein lieber Auer, de Frank Vogel. Le film porte à l'écran une pluralité d'éléments de discours et propose un système spatial filmé qui assoit un propos sur la frontière associé à son rôle assigné de rempart antifasciste, tout en la couplant à la symbolique de l'acte fondateur d'une communauté homogène. Le long métrage s'ouvre sur un planisphère servant de support à l'incrustation du titre, tandis que la voix off du protagoniste laisse entendre « Ich liebe Berlin ». En suivant, un plan fixe d'une carte de la ville se fait le support du générique de début en surimpression. Et ce second plan est très intéressant et déterminant dans le passage du tout à la communauté. La translation d'une représentation cartographique à l'autre pose d'emblée l'appartenance de la ville et de la RDA au vaste monde. Certes, la frontière circonscrit le territoire, mais parce qu'elle le protège, elle en pérennise l'existence dans la communauté des pays socialistes, dans l'une des deux parties du monde divisé. L'inscription topographique de cette appartenance est manifeste dans plusieurs plans de la ville, où la ville s'affiche comme une synecdoque du bloc de l'Est. Lors des scènes se déroulant près du pont de Varsovie, carrefour important et connu de Berlin, l'ancrage situationnel et symbolique est renforcé par l'apparition dans le champ d'un panneau indiquant le nom du lieu. De même, l'enseigne brillant dans la nuit du Dancing Budapest sur la Karl Marx Allee, où les trois jeunes gens protagonistes passent la soirée du 12 août, rappelle, par l'intermédiaire de l'écrit, la communauté des pays frères. Cette dernière est de nouveau figurée lors d'une scène portant à l'écran la visite officielle en septembre 61 du cosmonaute russe German Titov, descente de l'avion, défilée en voiture aux côtés de Ulbricht et fête populaire dans la rue, exprime tant l'amitié entre Moscou et Berlin-Est que la supériorité technologique de l'URSS. Et ici, ce sont des affiches avec le portrait de Titov et son nom qui inscrivent sur les murs de la ville son appartenance au bloc soviétique par la juxtaposition de l'image et du toponyme. C'est toutefois sur l'emplacement même de la frontière qui est filmée la scène la plus représentative de ce renforcement identitaire. À proximité de l'Oberbäumbrücke, et donc du pont de Varsovie, éponyme qui vient rappeler la communauté de pays, où Lee, donc le héros en poste sur la frontière, reçoit la visite d'Alfredo, son ami cubain, avec qui il entretient une relation radiophronique. Au milieu des miliciens, il commence à chanter en espagnol, détournant le chargeur d'une Kalachnikov en maracas, tandis qu'Ouli se joint au chant, muni d'une guitare. La scène est baignée d'une atmosphère de fraternité révolutionnaire où la Kalachnikov apparaît comme le symbole de la solidarité internationaliste. Et le dispositif de la frontière devient un lieu de réunion idéal pour l'idéal socialiste, mais aussi un lieu d'échange où le Cubain reçoit des cigarettes populaires et où lit un cigare révolutionnaire. Alors, dans ce film, le mur se fait aussi bordure en ce qu'il est rempart et protection des agressions externes. Et à la fin du film, Klaus, le demi-frère du héros, voulant mettre à exécution son projet de fuite, tente de franchir le mur du cimetière Elisabeth qui séparait Est et Ouest près de l'église de la Réconciliation. Et Ouli, venu se recueillir sur la tombe de leur mère, comprenant son dessein, court après lui, le retient en haut de l'échelle. Alerté par le bruit, les gardes frontières accourent, un coup de feu part, tiré par un soldat ouest-allemand. Et c'est Ouli qui va être blessé, et non pas Klaus, le fuyard, qui reste indemne. Et cette scène, soulignant l'agressivité occidentale, s'insère pleinement dans la démarche propagandiste visant à présenter le mur tel un rempart antifasciste. Elle tente par ailleurs de proposer une contre-image de la Bernauer Straße, dont les médias occidentaux ont fait un symbole du mur en montrant fréquemment des clichés des Berlinois de l'Est sautant par les fenêtres des habitations situées sur la ligne de démarcation. Alors, tandis que les écrans de l'Est voyaient donc les Mauer films et dont celui-là, à l'Ouest, il y a eu une série de films dont les Flurtdramen, dont l'un des plus célèbres est Tunnel 28, relatant la préparation et la fuite réussie de 28 Berlinois de l'Est par un tunnel construit sous le mur. Faisant écho au moment de sa sortie au passage à l'ouest d'un groupe de personnes dans la nuit au 14 au 15 septembre 62. Alors, si peu de plans portent à l'écran l'espace urbain berlinois dans ce film et que de nombreuses scènes se déroulent en intérieur, notamment dans la cave où est percé le tunnel, le dispositif de la frontière, en revanche, est filmé à maintes reprises. Le mur, dont une réplique exacte de 150 mètres a été érigée pour les besoins du tournage à proximité du Tiergarten, est montré telle une véritable enceinte de prison. L'analogie carcérale se matérialise visuellement par l'insertion de plans sur les miradors, les briques de béton ou encore les policiers en uniforme et armés. Les gardes-frontières sont portés à l'écran dénués d'humanité et motivés par l'ordre de tirer, ayant sans scrupule moral intégré les directives de Walter Ulbricht. Dans les premières minutes du long métrage, Gunther, le frère de l'héroïne, est abattu froidement dans le No Man's Land après avoir foncé sur le dispositif frontalier à bord d'une pelle mécanique. La violence de la scène traduit un mur qui tue, celui-là même qui déclenche la décision de fuir pour la jeune femme. La brutalité des gardes-frontières est renforcée par les nombreuses images de barbelés. Leur omniprésence est un moyen, particulièrement efficace en raison de sa puissance visuelle, d'afficher en récurrence la violence du mur. D'une part, l'objet, symbole même de l'agressivité, intensifie la visibilité d'une brutalité exercée sur la chair. Le rideau de fer est figuré dans toute sa dangerosité. D'autre part, l'image de la frontière, matérialisée par cette clôture, met en exergue son inhumanité, en ce que cette représentation est depuis 1945 difficilement dissociable de celle des camps de concentration et d'extermination nazis. Vous vous souvenez tout à l'heure de la une aussi de la Bild-Zeitung qui a été montrée du 13 août 1961, entourée de ces films barbelés. Appel à la liberté d'un peuple incarcéré. Le texte récité en voix off lors de la dernière scène du film, sur un plan d'ensemble des 28 évadés arrivés à Berlin-Ouest, apparaît comme un condensé du propos du long métrage. Alors, représentatif de l'image attendue du mur dans cette année qui suit sa construction, Tunnel 28 et Und dein Lieb Ohr ont en partage un propos propagandiste collant au discours officiel de leur Berlin respectif. Mais cette ville mûre, support d'un propos politique manichéen, disparaît très vite des écrans. Et Berlin, telle la ville vitrine politique de l'un ou l'autre système, est montrée avec plus de nuances et quelque part aussi, vous allez le voir, plus de légèreté. Et en effet, ce sont notamment les architectures emblématiques qui, telles des cartes postales animées, vont raconter la ville vitrine dans leur la suite de la décennie 60, dans le reste des années 60, sa modernité étalée dans les édifices fraîchement sortis de terre et les transformations de l'espace urbain. Plusieurs longs métrages, tels Verliebt und Vorbestraft, Der Windstranka, Ein Lord am Alexanderplatz de Gunther Reich, Der tapfere Schutzschwanzer de Winfried Junge, à l'Est, ou Playgirl de Will Tremper, Die Endlose Nacht de Will Tremper toujours, et S. d'Ulrich Chamonix à l'ouest, témoignent de cela. Pour ce faire, il porte à l'écran différents motifs ou usent de mise en cadre qui sont particulièrement manifestes dans deux fictions tout à fait représentatives de la ville vitrine et de leur temps. Non, excusez-moi. De ces odes à la modernité composant un système spatial filmé louant la réussite de leurs systèmes respectifs. Alors dans Playgirl de Will Tremper, tout se présente comme apparemment moderne. L'héroïne Alexandra, une mannequin célèbre et courtisée, voit se succéder séances de photographie et rendez-vous galants. Les lieux qu'elle fréquente, ses relations avec les hommes et sa répartie façonnent un personnage émancipé. Plusieurs scènes urbaines viennent ponctuer le récit et l'évolution des flirts de l'héroïne, selon des choix opérant comme une mise en vitrine de Berlin-Ouest. Se marient le luxe des villas de Dahlem, l'élégance moderne de nouvelles constructions, le chic des restaurants et les vitrines illuminant la nuit du Kurfürstendamm. Le récit s'ouvre avec un plan de la Funkturm, tel que le photogramme à l'écran le montre, qui se veut un rappel de la métropole berlinoise des Goldene Zwanziger, avec toute la portée symbolique de la référence, et la citation de ce qui est devenu un emblème audiovisuel inscrit topographiquement à l'arrivée à Berlin de l'héroïne, ce que son exclamation « Berlin » vient renforcer. Se succèdent par la suite différentes scènes venant en surenchère asseoir la modernité urbaine. Et Alexandra donc est ravie devant l'église du souvenir. Donc sur le photogramme du bas, sur le Kurfürstendamm éclairé dans la nuit, elle va au théâtre et au restaurant. Elle participe aussi à une séance de photographie sur la Ernst-Reuter-Platz, récemment construite, ou danse encore sur le parterre de la Philharmonie, construite par Charoun, sur le Kulturforum au début des années 60. L'espace urbain est représenté édulcoré, collant parfaitement à l'image vitrine de la ville composée dans ces années-là, un Berlin cosmopolite où il fait bon vivre. Et même les plans de la frontière viennent appuyer ce constat, puisque le mur apparaît dans une scène où le mannequin pose devant la paroi de parpaing pour une séance de clichés de mode. Le photographe italien, donc la photographie, s'offusque du passage d'une Jeep derrière, tandis qu'il est apostrophé par deux hommes qui lui demandent s'il n'a pas honte de photographier des femmes nues devant le mur. Et cette scène est intéressante parce qu'elle assoit déjà une image du mur, aussi occultant quelque peu sa caractéristique fondamentale de frontière. Et le comportement et les propos du photographe et du mannequin tendent à banaliser le décor, les barbelés et le passage du char, et par extension, le contexte de la guerre froide. Le mur se retrouve aussi lors de la découverte par Alexandra du Checkpoint Charlie. Et elle traverse la Friedrichstrasse pour s'en approcher. Et succède à cela une scène où... Où la jeune femme se rend sur le chantier de la tour de bureau presque terminée du siège berlinois des éditions Axel Springer. Le parcours est intéressant parce que le premier plan sur le Checkpoint Charlie, puis celui sur le chantier du siège des éditions, exprime la proximité du plus célèbre checkpoint de la ville avec le futur bâtiment du fameux groupe de presse. Donc je ne vais pas m'étendre, Valérie Robert a déjà évoqué cette proximité et a longuement parlé de ce bâtiment. Mais cette scène est intéressante d'autre part, et pour une autre raison, c'est qu'elle convoque un motif récurrent de la mise en image de la ville dans ces années-là, c'est celui du chantier. Et ici, en plus, d'une des plus célèbres constructions modernes de Berlin-Ouest. Ces deux filmographies, en effet, tant Est et Ouest berlinoises, ont en partage de porter à l'écran le chantier comme témoin de la modernisation de la ville et de ses transformations. Et il est convoqué à plusieurs reprises dans un autre de ces portraits de Berlin-Est à la modernité affichée, qui est Ein Lord am Alexanderplatz de Günter Reich. Alors le scénario, drôle et léger, se fait presque prétexte à la mise en image de l'espace urbain, tant la ville s'invite dans ce film comme une protagoniste à part entière. Le héros, fraîchement arrivé, sillonne Berlin-Est au volant d'une Mercedes, aussi rutilante et tape à l'œil que son propriétaire, aux manières aristocratiques et à la galanterie excessive. Et façade de son prétendu confort financier basé sur une succession de mensonges, cette voiture est à l'image de la vie qu'il veut reconstruire à Berlin. Alors le système spatial filmé connaît ce qui apparaît comme une progression dans ce film, et ce qui défile pendant le générique de début en surimpression et la séquence suivante se font programmatiques des évolutions de l'espace urbain telles qu'elles vont être portées à l'écran. Et je vous propose de visionner une petite partie de cette première séquence. Bye. Alors, on voit dans cet extrait qu'au patrimoine architectural de la Muséum Insel, s'adjoignent ensuite les nouvelles constructions autour de l'Alexanderplatz, fleurons des politiques de rénovation de cette partie de la ville. Et ces architectures emblématiques, tant passées que modernes, sont portées à l'écran dans une continuité spatiale que les trajets véhiculés concourent à unifier. La démolition d'un Altbau laisse la place à la Haus des Lehrers et les plans fixes d'immeubles dynamités viennent asseoir visuellement la construction d'un centre de Berlin-Est moderne qui se fait de plus en plus présent à l'écran à mesure que l'on avance dans le film. Alors, je passe un petit peu. Alors, le film donne à voir un mouvement vers l'Est, une progression de ce système spatial filmé, qui se traduit par un cheminement vers la modernité, dans un subtil mariage entre passé et présent. Où ce dernier prend l'ascendant, comme en témoigne une des dernières scènes urbaines du long métrage, où deux panoramiques... donnent à voir un plan d'ensemble sur Berlin-Est. La reconstruction du centre, enfin de Berlin-Est, s'incarne métaphoriquement dans l'image de l'appareil de levage, s'imposant dans le champ, symbole du chantier de modernisation de la ville. Elle s'offre au regard paré de ses nouveaux immeubles, quadrillant l'espace, et on peut distinguer sur le photogramme du bas les tours jumelles de la Frankfurter Tor au début de la Karl-Marx-Allee, qui donc inscrivent la présence de l'avenue vitrine de la capitale de la RDA dans ce panorama cinématographique. Alors ces prises de vue d'ensemble de la ville associées aux nombreuses architectures emblématiques viennent asseoir topographiquement la réplique d'un des personnages du film à son arrivée à la Ostbahnhof d'Assis. Das ist unsere Hauptstadt der DDR. Et il est intéressant d'y voir, me semble-t-il, la manifestation d'une efficience du regard à travers l'œil de la caméra en surplomb au service de la ville vitrine. Ce procédé se rencontre dans d'autres films des années 60, notamment dans Der tapfere Schulschwänzer ou encore dans Verliebt und vorbestraft. Où la caméra symbolise un œil collectif, incarnation de la masse et de la communauté, et où surtout ces plans d'ensemble taisent systématiquement la présence de l'autre Berlin. Alors ces mises en cadre, la succession de certains lieux émotifs au service de véritables odes à la modernité participent de la ville vitrine. Moderne et charmant, ce paysage, en résonance avec les personnages de fiction concernés, se nuance peu à peu, et les protagonistes occupent l'espace de manière plus contrastée et plus complexe. Les années 70 amorcent ainsi une complexification du système spatial où les lieux emblématiques se chargent d'une portée sémantique par l'appréhension qu'en ont les personnages du récit. Leur expérience, l'expérience de ces personnages, alourdit d'insignifié l'image carte postale de la ville, et les deux Berlins vont alors avoir en partage de se déployer à l'écran de manière plus kaléidoscopique. Certains longs métrages composent des systèmes spatiaux filmés affichant une forme de neutralité, d'autres s'emparent du paysage pour en faire un territoire signifiant qui exprime la relation que les individus peuplant ces récits entretiennent avec la ville. Alors, je voudrais vous évoquer un exemple, un film de ces années 70. Il s'agit de Hostess de Rolf Rohmer qui sort en 1976 et qui est un film est-allemand dans lequel le réalisateur propose un album touristique animé de Berlin-Est, ce que le métier de guide de la protagoniste permet aisément. Plusieurs séquences donnent à voir la ville et ses lieux emblématiques en s'attachant à l'image touristique de Berlin-Est. À la différence des films de la décennie précédente, la vision panoptique et circonscrivant Berlin à sa seule partie orientale n'existe plus. L'usage de plans de très grands ensembles et en plongée permet d'embrasser la ville autant que de donner un regard sur l'autre côté. Et une scène est très emblématique de cela. Elle se déroule donc dans la salle panoramique en haut de la tour de la télévision, où la protagoniste commente en anglais une visite de ce Berlin vu d'en haut. Et... Donc on voit là par ce travelling optique la porte de Brandebourg, on peut la distinguer nettement et observer l'absence d'activité autour d'elle, le vide humain qui matérialise l'existence du mur et qui vient nuancer le tableau que dresse la guide des reconstructions et des rénovations entreprises par les autorités est-allemandes. Dans ce film, d'autres images de la porte de Brandebourg apparaissent lors d'un travelling à bord d'un bus et d'une visite guidée dans la ville, mais aussi à la toute fin du long métrage, dans des vues aériennes où la caméra porte son regard encore plus loin que la porte de Brandebourg, puisque vous voyez sur le photogramme du bas qu'on peut distinguer la colonne de la Victoire. Ou encore dans un autre plan, l'église du souvenir qui apparaît dans la brume et enserrée par l'ovale rouge sur le photogramme du haut. Donc ces plans témoignent de l'autre Berlin. Le monument, la porte de Brandebourg, s'insère dans cet album filmé de Berlin-Est, où lieu de mémoire côtoie lieu d'identification A. C'est-à-dire ces nouvelles constructions architecturales qui marquent le paysage urbain de la ville. Les occurrences de la porte la révèlent intégrée à la topographie berlinoise en tant que monument historique ayant un attrait touristique. Toutefois, la charge mémorielle et symbolique en référence à la frontière n'en est pas moins gommée. Cette image touristique de la ville, je voudrais vous en donner un exemple aussi à l'ouest et un exemple sur la manière dont elle est détournée. Alors, j'ai pas vraiment le temps d'évoquer tout ce que je voulais vous évoquer, mais s'arrêter sur cet exemple, sur ce coussin brodé. Alors, ce plan est tiré d'un film de Rosa von Proneim, Berliner Bettwurst, où le réalisateur propose un parcours par un couple très extravagant dans Berlin. Et il use pour se faire d'une mise en cadre de l'espace urbain, là aussi tel un album de cartes postales. Il propose un collage de motifs intrinsèques à l'image vitrine de Berlin-Ouest en les détournant systématiquement par le jeu des protagonistes ou bien en les juxtaposant. Ces différents motifs se superposent aussi avec des objets sonores, des représentations dessinées ou encore des paroles attachées à la vision attendue de la ville. Et donc ce plan que vous avez là à l'écran est un plan fixe qui apparaît dans le premier tiers du long métrage, enfin à la 20e minute, et qui porte à l'écran ce coussin en satin bleu nuit, donc orné de broderies, et qui représente à ses quatre coins la Funkturm, le grand magasin KDV, le mémorial pour le pont aérien, qui est situé donc devant l'aéroport de Tempelhof, et l'église du souvenir. La porte de Brandebourg figure au centre, au-dessus du nom de la ville écrit en lettres capitales et de l'ours, son emblème ceint d'un écusson. Alors cette composition kitsch, brodée d'images toponymes, opère un peu comme un final du portrait touristique de la ville, avant d'ouvrir sur une appréhension plus hétéroclite. Avec une dynamique centrifuge, donc, le système spatial donné à voir est construit en deux parties et l'image de ce coussin opère telle une césure entre un premier temps qui s'empare de l'image vitrine de Berlin-Ouest et un second temps qui est un collage de motifs urbains qui ne sont plus touristiques. La représentation sur ce satin brodé qui le rapproche de Babiole Kitsch apparaît comme une sorte de condensé iconique et symbolique de Berlin-Ouest, où chacun de ces lieux a une charge sémiotique et historique forte. Détournés, les lieux emblématiques ouest-berlinois sont dans cette mise en abîme figurée, non pas exposée, mais presque caricaturée, artificialisée, invitant à jouer avec les mots et à rapprocher ce brocard de soi, parce que flirtant avec le sarcasme, de son homonyme, le brocard, c'est-à-dire la raillerie. Alors, 3 ans plus tard, von Proenheim dresse un autre portrait de Berlin dans Berlin Blues, et outre le récit qui s'empare de protagonistes en marge, le système spatial filmé apparaît différent que dans Bedwurst, avec un discours beaucoup plus souligné sur la topographie historique de Berlin-Ouest et les traces du Troisième Reich. Et von Proenheim se place là dans un éloignement avec la ville vitrine qui commence dès le début des années 70, qui s'affirme au milieu de la décennie. Éloignement qui se traduit par des contre-images inscrites dans une tradition contre-culturelle que la fin des années 60 a profondément ancrée dans cet espace isolé. Ces images expriment une critique du système dominant et de son modèle économique par la territorialisation d'un propos politique, donc s'attachant aux architectures et à la frontière. Alors, Valérie me dit qu'il me reste 0 minute. Alors, je voudrais quand même, je vais quand même en prendre 5 de plus.
5 minutes.
Allez, 3. Alors, c'est pas possible.
2 minutes.
Alors, donc à l'ouest, ces contre-images de la ville, cet espace urbain, espace d'une critique sociétale, se retrouve dans les œuvres de Elke Sander, par exemple, d'Ulrich Oettinger, de Fassbinder avec Die Dritte Generation, ou de Thomas Brasch avec Domino. À l'est, cette ville, espace d'une critique sociétale, apparaît à partir de la fin des années 70 et est exprimée à travers un repli sur le quotidien et sur l'individu qui se spatialise dans les représentations cinématographiques qu'on va donner de la ville. Ces personnages de fiction à l'Est s'approprient l'espace du berlinois en injectant du privé dans le public. Ils désaffectent certains lieux emblématiques des années 60, comme la Karl Marx Allee, n'investissent plus ou n'investissent pas des espaces investis d'une charge symbolique forte, comme le Palast der Republik. Et plus qu'une rupture, cette délocalisation et l'absence à l'écran de certains lieux expriment une forme de négation de l'ordre spatial prévalant dans l'imagerie officielle. Et certaines de ces fictions, donc en portant à l'écran un territoire qui s'éloigne d'un discours dominant et d'une image officielle, devient oppositionnelle et la ville se fait l'espace donc d'une critique sociétale. Dans cette continuité, à l'instar de ce qui se passe dans la filmographie ouest-allemande, je voudrais conclure là-dessus et préciser que la fin des années 70, c'est la dernière décennie de la période. On voit les écrans se peupler de personnages entretenant avec leur Berlin respectif des relations flirtant avec la dysphorie. Les sujets sont physiquement dans la ville, mais n'en partagent pas les valeurs. À l'est, la chanteuse de solo Sunny, par exemple, de Konrad Wolf, la jeune femme de Borschaft für ein Jahr, ou le protagoniste de Die Architekten, voient leur malaise, leur mal-être se déployer dans l'espace. Leurs désillusions s'inscrivent dans l'espace urbain. Ils sont déchirés entre un ici physique et un ailleurs psychologique. La ville devient le lieu de la non-projection d'un « too much futur ». À Berlin-Ouest, le « no futur » écrit sur le mur dans le film d'Elma Sander Brahms « Die Berührte » résume tant la déception face à un système que le poids d'un espace aliénant. Il exprime avec force la puissance engloutissante de la ville mémoire et le déchirement de son espace. Je vous remercie.
Merci Diane pour ce panorama qui a dû malheureusement être écourté sur la fin. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Alors moi, j'aurais peut-être une question qui me vient à l'esprit juste avec la fin. Enfin, ça commence avec le coussin, justement. Parce que, bon, tu l'as dit, il est très kitsch et tout ça. Il permet de voir un certain nombre de lieux emblématiques de Berlin-Ouest. Néanmoins, au milieu, il y a la porte de Brandebourg. Je ne sais pas si on voit le mur sur le coussin, mais je n'ai pas l'impression. Si, on ne le voit pas. Hein. Alors, comment est-ce que donc cette centralité de la porte de Brandebourg, hein, par rapport à ces exemples du Berlin-Ouest confiné aux angles, est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la deuxième question, c'était sur la... est-ce que... Enfin, j'ai l'impression, mais je ne sais pas si c'est vrai, que dans les années 80, on a une récurrence importante du terrain vague, au final. Parce que tu parlais des architectes où il va voir ce futur lieu où il espère construire réaliser son projet. Il y a aussi de l'autre côté, dans les ailes du désir, cette récurrence de ces terrains vagues autour de la Anhalter Bahnhof et puis à côté évidemment de la Potsdamer Platz. Alors est-ce qu'il n'y a pas une récurrence plus importante dans les années 80 du terrain vague où tout d'un coup on a l'impression que la ville disparaît justement au profit de quelque chose qui devient un peu impalpable, mais je ne sais pas si c'est...
Alors, par rapport à la première question, la porte de Brandebourg, c'est finalement un lieu qui est très intéressant parce que c'est le seul lieu véritablement commun aux deux filmographies puisqu'elle apparaît dans les films de l'Est et aussi dans les films de l'Ouest. Ça reste quand même le lieu de mémoire par excellence de la ville de Berlin, donc il n'est pas étonnant en fait de la retrouver au centre de ce coussin. Ce qui est intéressant, c'est de voir combien quand elle est filmée, en tout cas à partir du milieu des années 70 et dans les années 80, à l'Ouest, elle est vraiment chargée du poids du passé récent, d'une mémoire lourde que l'on n'arrive pas en fait à gérer, à je sais pas. Expier, le terme ne va pas, mais en tout cas, elle est très chargée. À l'Est, c'est avant tout un monument touristique et c'était la seule manière d'ailleurs, enfin, c'était comme tel qu'elle avait le droit d'être photographiée. Mais derrière cette valeur touristique, en fait, elle incarne la frontière, elle incarne le mur. Et ça, c'est ce qu'on voit à la toute fin de la période, notamment dans Die Architekten, où on voit vraiment la porte de Brandebourg en tant que monument qui sépare les deux villes et avec un jeu de regard entre les deux postes d'observation qu'il y avait de part et d'autre du vaste No Man's Land autour de la porte. Ça, c'est pour la première question. Pour la seconde question, alors le terrain vague, c'est un motif qui est récurrent à partir du milieu des années 70 dans la filmographie ouest-allemande. Qui est très très présent et qui vient finalement remplacer l'image très connotée positivement des années 60 du chantier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chantier, c'est-à-dire on n'est plus du tout sur la fabrication de la ville nouvelle, mais il y a des terrains vagues qui servent notamment à la dérive de certains personnages qui sont réappropriés par des personnages en marge comme des adolescents, des jeunes gens qui errent dans la ville. Il y a aussi des images assez fréquentes de ces terrains vagues qui sont pas très loin du mur ou en bordure de la frontière, donc c'est vraiment ces espaces mis à la marge en fait hein, de la ville. Donc c'est vraiment un motif qu'on retrouve beaucoup à l'Ouest et dans de très nombreux films. En effet, dans le film de Wenders, à plusieurs reprises, en fait, hein, le terrain vague est très présent dans les films de Sander aussi, etc. À l'Est, en revanche, c'est un peu différent parce que jusqu'au début des années 80, le motif du chantier et de la construction de la ville nouvelle reste quand même très présent. Alors certes, il a évolué. On n'est plus du tout sur l'esthétique du chantier telle qu'elle existe dans les années 60 avec des noirs et blancs très saturés, des images très belles, une valorisation du travail ouvrier, etc. Dans les années 70, on est plus sur l'efficacité, du coup les appareils de levage, les pelles mécaniques et les constructions en préfabriqué. Donc jusqu'au début des années 80, le motif du chantier supplante encore celui du terrain vague. En revanche, à la fin de la décennie, le terrain vague vient exprimer lui aussi l'échec, en fait, quelque part d'un système et ces espaces de l'errance. Et pas dans le film Die Architekten où le protagoniste à la fin va errer dans la nuit sur un terrain vague. Le terrain vague a ceci d'intéressant aussi que à partir du début des années 80, il exprime la ville en suspens. C'est-à-dire, une périodicité beaucoup plus longue qu'avant. C'est-à-dire que ces terrains vagues, on a l'impression qu'ils vont mettre de plus en plus de temps à être comblés par quelque chose, et ils sont réappropriés par les figures des enfants et des adolescents. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans Insel der Schweine, par exemple, film de début 82, si ma mémoire est bonne, et où là, c'est vraiment très, très, très flagrant, ce sont ces jeunes gens, en fait, qui récupèrent ces espaces-là. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, tout le monde est fatigué, donc on va. Merci Diane encore une fois, et donc on fait une pause ou 5 minutes de pause et ensuite on passera 10 minutes. Ok, est-ce que
Gracias.